Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass ich hier bin. Glaube und Naturwissenschaft, ein Gegensatz, kein Gegensatz. Vielleicht haben Sie sich gefragt, was machen wir denn eigentlich in Karlsruhe? Nanotechnologie, aber was forschen die denn da eigentlich? Ja, Nanotechnologie, ich denke, jeder hat schon mal gehört, Zukunftstechnologie, ziemlich kleine Strukturen. Wie klein es dann ist, ist dann doch schon faszinierend. Man kauft sich im Supermarkt so einen USB-Speicherstick, das ist jetzt ein kleines Exemplar davon, kostet 6 Euro. Und wenn man reinschaut, sind da mehr Transistoren drauf, als es Menschen auf der Erde gibt. Also da sind 32 Milliarden Transistoren drauf und wir haben es mühsam zu 7 Milliarden Menschen gebracht. Jeder von diesen 32 Milliarden Transistoren ist mit 3 Anschlüssen angeschlossen. Jeder ist einzeln adressierbar, jeder funktioniert. Das ist vorne das Steckerchen, hinten das Handgriff und dieses kleine Stück dazwischen, Quadratzentimeter oder weniger als dieses, das sind 32.000 Millionen Transistoren drauf. Und das ist noch das große Ende der Nanotechnologie. Das geht dann noch kleiner. Auch Nanotechnologie möchte elektrisch angeschlossen werden, macht mit Kupferdrähten wie in unserer großen Welt auch, nur sind die dünner. Also die Kupferdrähte, die wir da fabrizieren, die sind so dünn, dass 1 Million Kupferdrähte zu einem Bündel gebündelt immer noch dünner als ein menschliches Haar ist. 1 Million Drähte, wenn man die bündeln würde, dünner als ein menschliches Haar und jeder ist natürlich isoliert gegen den anderen. Die Isolation muss dann auch dünner sein, ist aus Plastik wie in unserer großen Welt, nur die Plastikschicht ist nur ein Molekül dick. Muss natürlich trotzdem funktionieren und daran forscht man ja. Es geht aber noch kleiner. Was wir jetzt kürzlich entwickelt haben, ist der kleinste Transistor weltweit. Funktioniert wie ein Lichtschalter. Lichtschalter wissen wir ja, wir haben 2 Kontakte und trotzdem fließt kein elektrischer Strom. Zwischen den beiden Kontakten ist immer einfach eine Lücke. Erst wenn man den Lichtschalter einschaltet, verbindet man rechts mit links und es fließt ein Strom. Das heißt, man klappt ein kleines Stück Metall, wenn ich den Lichtschalter betätige, in den Kontakt. Das verbindet rechts und links und dann fließt ein elektrischer Strom. Das kann man kleiner machen. Was wir nehmen, ist 2 Stücke Metall, zum Beispiel Silber oder Kupfer. Die Kontakte stehen sich gegenüber mit einem ziemlich kleinen Abstand. Da ist nur noch ein einziger Atomdurchmesser dazwischen, aber ein Atomdurchmesserabstand reicht zuverlässig, um einen elektrischen Stromkreis zu unterbrechen. Da fließt kein Strom. Jetzt ahnen Sie schon, was man machen kann. Man könnte das kleinste Metallstück, das man findet, nehmen, ein einziges Silberatom, das klappt man in die Lücke und schon ist der Stromkreis eingeschaltet, es fließt ein Strom von rechts nach links und die beiden Kontakte sind miteinander verbunden über ein einzelnes Silberatom. Das kann man natürlich nicht mehr mit der Hand machen, das ist zu klein. Dann nimmt man einen kleinen elektrischen Impuls, klappt das Atom rein, klappt es wieder raus. Damit hat man den kleinsten Lichtschalter, nachdem es elektrisch gesteuert ist, auch den kleinsten Transistor weltweit. Und freut sich, was man alles von Menschenhand fabrizieren kann. Auf den zweiten Blick ist man aber eigentlich beeindruckt über das Teil, das man fertig bekommt. Ganz fertiges Modul funktioniert einwandfrei, das eine Silberatom. Das leistet Unwahrscheinliches. Während wir hier ein Mikroampere von rechts nach links fließen lassen, wer so ein bisschen Elektronik macht, weiß, so wenig ist es gar nicht. Das kann eine Schaltung steuern. 1 Mikroampere durch ein einzelnes Atom, über 10.000 Milliarden Elektronen, die in einer Sekunde durch ein Orbital eines Atoms fließen. 10.000 Milliarden Elektronen im Gänsemarsch, immer nur eines. Und das Atom kümmert sich, bringt ein Elektron von rechts nach links nach den Gesetzen der Quantenmechanik, wenn das abgearbeitet ist, dann das nächste. Nie 2 gleichzeitig, 10.000 Milliarden Elektronen in einer Sekunde. Das nutzt sich nicht ab, das ist nach einer Woche Stromfluss oder nach einem Jahr Stromfluss noch so jung und frisch wie zuvor. Das Atom wird nicht mal warm. Ich denke, wir merken schon, bei allem, was wir da erforschen, bei allem, was wir in Technologien umsetzen und bauen, das spannendste Teil haben wir fertig bekommen. Ein Silberatom ist selbst bei dem gestiegenen Edelmetallpreis noch gar nicht so teuer und doch ein winzig kleines Wunderwerk, das keiner von uns bauen kann. Wir bekommen die fertig und nutzen die einfach. Und ich denke, Sie merken, wir sind schon mitten im Thema. Wie ist es eigentlich mit Naturwissenschaft und Glaube? Wir machen Naturwissenschaft mit der Natur, aber woher kommt eigentlich die Natur? Eine Frage, der wir heute nachgehen wollen, eine spannende Frage. Naturwissenschaft und Glaube, hat es was miteinander zu tun? Brauche ich eigentlich überhaupt einen Schöpfer Oder war die Schöpfung von alleine da? Ich glaube, jetzt wäre es vielleicht gut, wenn wir das Licht etwas dunkel machen können, dass wir dann die Bilder genießen können. Brauchen wir überhaupt einen Schöpfer oder war die Schöpfung von alleine da? Vielleicht war das ja alles schon immer da. Wenn wir jetzt 50 Jahre zurückgehen, ich denke, wenn man da über den Marktplatz laufen würde, würde vor 50 Jahren oder 60 Jahren die Leute interviewt haben, die meisten hätten gesagt, na, natürlich gibt es keinen Schöpfer. Es gibt keinen Anfang des Universums und keinen, der es gemacht hat. Das Universum selber ist ewig und es folgt ewigen Gesetzen. Das Universum war schon immer da und ich kann es nicht hinterfragen, da ist keiner, der da angefangen hat. Und dann kam das Jahr 1965. Und mit dem Jahr 1965 ein ganz großes Umdenken. Man hat in diesem Jahr die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt, eine Strahlung, die man nicht suchte, aber fand. Überall, aus allen Richtungen im Kosmos, strahlt praktisch identische Strahlung auf uns ein. Und es war am Anfang die Frage, woher kommt sie? Und sehr schnell hatte man schon den richtigen Verdacht. Das schaut gerade so aus, als ob Strahlung übrig geblieben ist vom Anfang des Universums, von der Frühphase des Universums. Damals wurde Strahlung ausgesandt. Und heute fangen wir ein bisschen von dieser mittlerweile kalt gewordenen Strahlung ein. Es schaut alles so aus, wie wenn das Universum früh klein und heiß angefangen hat. Heute ist es viel größer, viel kälter und wir sammeln heute Spuren vom Anfang ein. Schon vorher hatte man den Verdacht, dass das Universum vielleicht nicht ewig ist. Man hat nämlich festgestellt, das Universum dehnt sich aus und keiner wird heute den Raum verlassen, ohne dass das Universum ein Stück größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir den Raum betreten haben. Das Universum dehnt sich unablässig aus. In einer Stunde wird es größer sein als jetzt. Vor einer Stunde war es noch kleiner. Vor einem 100 oder 1000 Jahren, man kann rückwärts rechnen, wird das Universum vor unserem rückwärts gewandten Auge immer kleiner. Man kann zurückrechnen bis zu einem Punkt, wo das Universum winzig klein war. Kleiner als der winzig kleine Kern eines Atoms, unvorstellbar. Und noch unvorstellbarer, in diesem winzigen Pünktchen muss ja eigentlich alles drin gewesen sein. Die ganze Masse und Energie all der Sterne und Galaxien, die wir heute sehen, und wir werden nachher noch ein bisschen rausschauen in die Tiefen des Universums, das alles muss schon gewesen sein. Und auf einmal gibt es die Frage, wie es jemand so schön gesagt hat, Urknall, ja, aber wer hat denn da geknallt? Wenn es einen Anfang gab, dann fragt man sich natürlich, ja, wer hat angefangen? Wenn die Naturgesetze nicht ewig sind, fragt man sich natürlich, wer war der Gesetzgeber? Wer steht hinter allem? Und auf einmal eine Frage, die sich ganz viele vorher gar nicht gestellt haben. Was war da am Anfang los? Wer hat es getan? Wer macht aus dem Nichts ein ganzes Universum? Und woher kommen eigentlich unsere Naturgesetze? Spannender Weg zurück, und es hat sich natürlich in der Naturwissenschaft, in der Physik alles auf die eine Frage konzentriert: Ist diese Strahlung, die wir beobachten, diese kosmische Hintergrundstrahlung, wirklich Strahlung vom Anfang des Universums? Gab es diesen Anfang wirklich? Es hat lange gedauert, von 1965 bis zum Jahr 2003. Eine ganz junge Vergangenheit, wo man mit einer aufwendigen Satellitenmission diese Strahlung nachgemessen hat und man war fasziniert. 2003 die genaue Vermessung dieser Strahlung und 2006 schon den Nobelpreis dafür. Man hat nämlich gefunden, die Strahlung hat ganz genau die Eigenschaften, die man erwarten würde, wenn Strahlung vom Anfang des Universums wäre. Seit dem Jahr 2003 kaum jemand mehr, der zweifelt, dass es diesen Anfang des Universums gegeben hat. Jeder geht davon aus, das Universum hatte einen Anfang und man fragt sich, wer hat angefangen? Die Frage nach dem Anfang des Universums im Atomkern und die faszinierende Entdeckung, das waren die beiden, die das entdeckt haben, Mater und Smoot. Smoot ist der diesen COBE-Satelliten und diese Mission geleitet und konzipiert hat. Und man findet die Strahlung ganz genauso, wie man es erwarten würde, wenn es zurückgebliebene Strahlung von der Frühphase unseres Universums ist. Smoot war begeistert. Und Stephen Hawking, der berühmte Physiker, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker auch, Stephen Hawking hat gesagt, es handelt sich hier um die wichtigste Entdeckung des Jahrhunderts und er fügt hinzu, vielleicht sogar aller Zeiten. Diese Erkenntnis des Universums hatte tatsächlich einen Anfang, das war nicht ewig. Und Smoot, der Nobelpreisträger, er hat in seiner Pressekonferenz, wo er diese Ergebnisse vorgestellt hat, gesagt, für einen gläubigen Menschen ist das, als erblicke er das Angesicht Gottes. Und es gibt dann auch ein Buch, das heißt Das Angesicht Gottes, das über diese Entdeckungen schreibt. Die Faszination, da blickt man zurück, sieht den Beginn des Universums vor dem rückwärts gerichteten Auge, bekommt heute noch Signale von damals und für ihn war es, als blicke er in das Antlitz Gottes. Vielleicht sagt mir ja, die kosmische Hintergrundstrahlung, eine ganz schwache Strahlung, die nur die Wissenschaftler messen können, aber es ist anders. Wir alle können es. Wenn wir nachher heimgehen, die kosmische Hintergrundstrahlung und der Fernseher, eine lustige Geschichte. Wir brauchen bloß einen Fernseher einzuschalten und mal nicht auf einen Sender gehen, sondern einfach die Programme verstellen, bis wir keinen Sender empfangen. Dann hat man ja so ein Flimmern, als ob es schneit. Aber das ist kein Schnee, das sind natürlich auch irgendwelche elektromagnetischen Signale, die sich der Fernseher einfängt. Und ungefähr 1% dieses Flimmerns kommt von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Spuren vom Anfang mitten in unserem Wohnzimmer. In jedem Kubikzentimeter dieses Raumes, in jedem Kubikzentimeter des Universums, Zeugnis vom Anfang des Universums, von dem, was damals war. Ja, und jetzt sagt man, na dann schauen wir mal, wie die Schöpfung geschah. Wir rechnen einfach bis zum Punkt Null zurück und schauen dann mal, wie das damals war. Das Universum wird immer kleiner, wird immer heißer und auf einmal können wir immer weiter zurückrechnen. Das Geheimnis der Planck-Zeit kommt ins Spiel. Das ist eine ganz kurze Zeit, ganz kurz heißt 10 hoch minus 43 Sekunden. Man kann zurückrechnen bis 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Beginn und dann sind wir forschungsmäßig nicht so weit? Nein, dann kann man prinzipiell nicht mehr weiterrechnen. Nach allem, was wir heute wissen, bricht die Möglichkeit zusammen, den Rest als Zeitablauf zu beschreiben im Rahmen unserer physikalischen Gesetze. Jetzt sind wir so weit gereist, bis wir fast bei Null sind und das letzte Stückchen schaffen wir nicht mehr. Klopft mir jemand auf die Schulter, aber Herr Schimmel, das ist doch nicht schlimm. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie kurz 10 hoch minus 43 Sekunden sind? Das ist doch fast nichts. In der Tat, 10 hoch minus 43 Sekunden, 0, und dann kommen 42 Nullen und dann eine 1 Sekunden, also praktisch Nullzeit. So weit können wir zurückrechnen, wenn unsere Naturgesetze damals schon gegolten haben und alles, was wir bis jetzt sehen, spricht eigentlich dafür. Und dann kommt ein kleines Scheibchen Zeit, unwahrscheinlich kurz, aber auf den zweiten Blick sehen wir, das Scheibchen Zeit war schon ziemlich wichtig. Denn aus diesem kleinen Stückchen Zeit kommt ein fertiges Universum raus. Mit aller Masse und Energie, was vor allem faszinierend ist, mit allen Naturgesetzen, die wir heute finden. Keiner von uns macht ja Naturgesetze. Wir finden die einfach vor. Die sind vorgegeben und keiner kann messen oder überprüfen, woher kommen Naturgesetze. Die waren da einfach implantiert in dieses winzige Universum und dann hat sich's nur noch entfaltet, nur noch unter ganz dicken Anführungsstrichen. Wir stehen vor einer faszinierenden Entwicklung, wo nach Gesetzen, die wohl von Anfang an da waren, ein Universum sich entfaltet und wir staunen nur. Unwillkürlich werden wir an den Anfang des Lebens erinnert. Da ist eine einzige Zelle und wir wissen, das ist ein Mensch im Mini-Format. Ist völlig klar, das wird kein Krokodil und kein Meerschweinchen, das wird ein Mensch. Ist auch völlig klar, was für ein Mensch. Erbanlagen, Eigenschaften, alles schon eingerichtet, alles schon angelegt. Und vor unseren Augen läuft das Wunder des Lebens ab und 10 Jahre später sitzt er in der Schule. Und jetzt haben wir auf einer ganz anderen Welt ein winzig kleines Universum, am Anfang viel, viel kleiner als eine biologische Zelle und am Ende größer als ein Mensch, ein ganzes Universum. Und auch da wieder, alles ist drin, was es braucht, um ein richtiges Universum zu werden und dann entfaltet sich's. Und wenn wir heute in den Kosmos schauen, es entfaltet sich immer noch. Während wir hier sitzen, entstehen neue Sterne nach Gesetzen, die wohl von Anfang an da waren und wir staunen über die Gesetze, über all das, was da gemacht ist. Nein, das Universum war nicht schon immer da. Stattdessen eine Frage, die sich ganz viele stellen, die überhaupt nicht mit Gott gerechnet haben. Und jetzt auf einmal die Frage, wer hat denn da geknallt? Wer ist der Gesetzgeber? Wer hat die Naturgesetze gemacht? Wer hat ein Universum gestartet? Wir können kein Universum starten, keine Materie aus dem Nichts machen. Und jetzt auf einmal sehen wir den Anfang eines Universums. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sagt Max Planck. Denk, den meisten von Ihnen sagt der Name was. Einstein, Planck und Heisenberg, das sind ja die drei großen Väter der modernen Physik. Alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes entdeckt und alle drei haben sich ganz intensiv mit der Frage nach Gott auseinandergesetzt. Für Max Planck war es eine tiefe persönliche Beziehung, die ihn in Höhen und Tiefen seines Lebens getragen hat. Und er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Auf der einen Seite das Forschen an den Naturgesetzen, das demütige Staunen über all das, was da ist. Und auf der anderen Seite diese ganz persönliche Beziehung zu Gott, die ich nie aus den Naturgesetzen bekomme, sondern die darüber hinausgeht. Beides gehört für Planck zusammen. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, schon eine faszinierende Sache. Wenn man so in den Physikunterricht geht, überlegt man sich oft gar nicht, ja Moment, woher kommt denn das alles, mit dem ich Physik machen kann? Ich glaube nur an das, was ich sehe, ein Glaubensbekenntnis, das heute kein Mensch mehr sprechen würde. Wir alle wissen, dass in diesem Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, dass da jede Menge Musik drin ist. Wir hören natürlich nicht die Musik, aber wir wissen, die ist drin. Auch Spielfilme, Fernsehsendungen, natürlich jede Menge Telefongespräche sind in diesem Stück Raum drin. Wir hören nichts, wir sehen nichts, es liegt daran, dass wir nicht auf Empfang sind. Würde ich hier in dieses Stück Raum Radiogerät reinstellen, ich würde natürlich, wenn ich auf Empfang gehe, die Musik hören. Die Signale sind trotzdem da, die Information ist da, ich greife sie nur nicht ab. Würde ich einen Fernseher haben und da reinstellen, ich könnte die Fernsehsendungen sehen, würde ich mein Handy nicht auf stumm geschaltet haben, vielleicht ruft mich gerade jemand an, ich greife die Information nicht ab, aber es sind mengenweise Telefongespräche, die in diesem Stück Raum drin sind, ich müsste sie nur abgreifen. Warum sage ich das? Es ist viel mehr, als was wir sehen und Dinge sind da, egal ob wir sie momentan nachweisen oder nicht, ob wir auf Empfang gehen oder nicht. Mir ist es so ein bisschen ein Bild geworden für die Beziehung zu Gott. Das sind zwei, der eine sagt, ja, wo ist Gott? Ich höre und sehe ihn nicht. Und der andere sagt, ach doch, vor 5 Minuten habe ich noch mit ihm geredet. Und in dem Moment, in dem er auf Empfang geht, merkt man plötzlich, öffnet sich eine neue Welt. Ist auf einmal was da, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Mir ist das Handy so ein bisschen ein Bild geworden. Wir benutzen es einfach. Wer sagt eigentlich, dass ich mit so einem Teil telefonieren kann? Ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Was da alles an komplizierter Technik drinnen ist, wer hat eigentlich schon mal die ganzen Abertausende von Zeilen Programmcode von der Software überprüft, ob die überhaupt stimmen? Sonst können wir ja nicht telefonieren. Wer hat mal nebenan geschaut, ob der Handysendemast mit Strom versorgt ist? Wer hat überhaupt mal überprüft, ob diese Chips alle richtig fabriziert werden und ob das Layout stimmt? Es gibt keinen Menschen unter den 7 Milliarden, die wir zur Verfügung haben, der das Ganze überblickt. Es gibt immer nur Spezialisten, die einen Teilbereich überblicken. Und woher wissen wir denn eigentlich, dass ein Handy funktioniert? Wir haben es nie überprüft. Kein Mensch auf der Erde kann das alles überprüfen. Wir wissen alle, wie es so grob geht, aber die Details, für jedes Spezialgebiet gibt es Experten, aber keinen, der die ganze Kette überprüft. Und doch kann ich einfach das Handy einschalten, die richtige Nummer wählen und nach dem ersten Gespräch merke ich, dass es funktioniert. Ich denke manchmal, wenn meine Ur-Ur-Urgroßeltern in diesen Raum gebeamt würden, würden mich sehen, die würden sagen, ach, mein Ur-Ur-Urenkel, netter Kerl ist er, aber so eine Macke hat er auch schon. Er hält sich immer so ein Plastikteil ans Ohr und dann führt er Selbstgespräche, tut ihm gut. Aber das, was uns beunruhigt ist, er glaubt wirklich, dass er mit jemandem spricht. Ich würde ihn dann ganz viel von elektromagnetischen Wellen, von Sendemasten, von Mikrochips erzählen, die würden nur Bahnhof verstehen. Erst wenn sie das Ding ans Ohr halten, merken sie plötzlich, ach Paul, bist du's? Und dann wären alle Fragen weg, sie würden immer noch keine elektromagnetischen Wellen verstehen, aber sie würden merken, es geht. Ich denke, bei der Beziehung zu Gott ist es ganz ähnlich. Ich kann ganz viel studieren, der mit den Handys, wenn erstmal alles verstehen will, der hätte am Ende seines Lebens Ordner voller Schaltpläne, Glasvitrinen voller Handymodelle. Nur eines hätte er in seinem Leben nie getan. Er hätte nie telefoniert. Denk manchmal, wenn wir bei der Beziehung zu Gott alles verstehen wollen, alles beweisen wollen, vielleicht entgeht uns das Wichtigste, dass wir einfach es ausprobieren, uns darauf einlassen. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt viel mehr, als was wir sehen können. Eine andere Frage, die, glaube ich, jeder von uns schon irgendwann mal in irgendeiner Form gehört hat, vielleicht auch sich gestellt hat: Wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Ich denke, die Idee hinter der Frage ist ganz einfach. Gott ist zuständig für alles, was wir nicht verstehen. Wir sind zuständig für alles, was wir verstehen. Ist klar, dass Gott immer ein bisschen kleiner wird, wenn wir mehr verstehen, aber nie ganz verschwindet, weil wir nie alles verstehen. Aber ich denke, wir merken, jetzt ist plötzlich ein ganz anderes Gottesbild im Spiel. Gott wird viel kleiner. Wir reden überhaupt nicht mehr über den, der das ganze Universum gemacht hat, der die Naturgesetze gemacht hat. Wir bauen uns einen eigenen Gott. Die Summe unserer Wissenslücken, das ist Gott. Ich glaube, den Gott können wir wirklich abschaffen, den brauchen wir nicht. Gott ist nicht die Summe aller Wissenslücken, sondern er ist mehr. Viel mehr. Kein Platz für Gott, Astrophysiker im Glaubensstreit. Das war mal die Titelseite einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Ich habe mir das Heft gekauft und der Autor stellt die These auf: Wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen? Die Weltformel, das ist die Einheitstheorie über die vier Grundkräfte der Natur. Und der Autor stellt sich vor, wenn wir diese vier Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Wechselwirkung, ich möchte nicht in die Details gehen, wenn wir diese vier Grundkräfte zusammenbringen in einer einheitlichen Theorie, dann haben wir doch das Wesentliche verstanden. Gott ist doch dann eigentlich überflüssig. Wir merken, für ihn ist Gott die Summe unserer Wissenslücken. Wenn wir die wesentlichen Wissenslücken geschlossen haben, dann ist für ihn womöglich Gott entthront. Wenn wir mal mit etwas Abstand schauen, was eigentlich wirklich passieren würde, wenn wir die Weltformel entdecken: Es ist ein Durchbruch für die Physik, aber ansonsten nicht so aufregend. Was würde passieren? Die Titelseiten der Zeitungen würden darüber berichten, 3 Tage lang. Und ein Wissenschaftler würde schlagartig weltberühmt, würde den Nobelpreis bekommen, aber schon in unserer Sonne würde das keine große Aufregung verursachen, dass auf einem ihrer Planeten knapp 2 Meter große Leute rumlaufen, die ein Gesetz entdeckt haben, das es schon seit Beginn des Universums gibt. Und wir haben es jetzt auch entdeckt. Die Sonne würde nicht zerplatzen. Unsere Milchstraße mit ihren Abermilliarden Sternen hat vielleicht noch gar nicht mal gemerkt, dass es Menschen gibt und schon gar nicht, dass die ein neues Naturgesetz entdeckt haben, das gar nicht so neu ist. Das Naturgesetz gab es natürlich schon immer seit Beginn des Universums und wir haben es jetzt auch entdeckt. Ein großes Ereignis für die Physiker hier, aber ein relativ kleines Ereignis für unser Universum. Das Universum wird nicht mal bemerken, dass wir jetzt endlich auch dieses Naturgesetz noch entschlüsselt haben. Die anderen berücksichtigen es ja schon ständig, die ganzen Naturgesetze. Und der Gedanke, dass der, der das ganze Universum gezündet hat, der das alles begann, der die Naturgesetze gemacht hat, dass der sich plötzlich in Luft auflöst, weg ist, entthront ist, nur weil wir eines seiner Gesetze entdecken, das ist ja eine ganz merkwürdige Idee. Ich denke, wir merken, wenn wir mit Gott wirklich den meinen, der alles gemacht hat, der die Naturgesetze gemacht hat, der gesprochen hat und es wurde, dann steht Gott nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken, dann steht er natürlich genauso hinter den Dingen, die wir verstehen. Wir dürfen entdecken, so viel wir wollen, und Gott wird überhaupt nicht kleiner. Einstein hat es mal umgekehrt formuliert. Einstein hat gesagt, je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Mit jedem neuen Naturgesetz wird unser Staunen größer. Am Anfang war unsere Erde der Mittelpunkt von allem und drüber hat sich ein halbkugelförmiges Firmament gewölbt, an dem die Sterne kleine Lämpchen mit Tesafilm angeklebt waren. Und man hat gestaunt, jetzt staunen wir viel mehr, weil wir viel mehr entdeckt haben. Je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört und ich denke, die trifft es auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel und hört immer diese schöne Musik, seit Generationen. Und es gibt diese alte überlieferte Geschichte, es gäbe Menschen, die machen die Musik. Keine Maus hat natürlich je einen Menschen gesehen, man glaubt's. Bis eines Tages zwei Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück. Das sind gar keine Menschen. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Und seitdem wussten es alle, nein, Menschen gibt es keine. Das war eine alte Überlieferung, aber eben nur eine Überlieferung, die war falsch. Menschen gibt es keine, es sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Das Frappierende an dieser Geschichte ist ja, die Mäuse haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Das mit den Hämmerchen war ja nicht so verkehrt. Aber sie hatten eine sehr begrenzte Sicht. Sie hatten überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob es vielleicht jemanden gibt, der die Hämmerchen bewegt. Vielleicht sogar jemand, der den Flügel gebaut hat. Vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, Menschen gibt es jedenfalls keine. Vielleicht geht es uns manchmal mit Gott ganz ähnlich. Werner Heisenberg schien so zu gehen. Einstein, Planck und Heisenberg, diese drei Begründer der modernen Physik. Heisenberg ist der, der die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt hat und damit ganz maßgeblich Gesetzmäßigkeiten, die kleine Welt, zum Beispiel im Innern unserer Atome, regieren. Und dieses berühmte Zitat von Heisenberg ist wahrscheinlich auch seine Lebensgeschichte. Heisenberg sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selber verstanden, wozu brauche ich Gott? Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber Heisenberg fährt fort, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, stelle ich mir plötzlich die Frage, Heisenbergsche Unschärferelation, aber wer hat eigentlich die Heisenbergsche Unschärferelation gemacht? Natürlich nicht Heisenberg. Heisenberg hat dieses Gesetz entdeckt, aber das Gesetz war längst vorher da. Zu Heisenbergs Glück hat zu Heisenbergs Geburt bereits jedes Atom, aus dem der kleine Heisenberg bestand, schon die Unschärferelation befolgt. Sonst hätte es den Mann nie gegeben. Schon zu seiner Geburt, jedes Atom, aus dem Heisenberg bestand, hat die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet. Er hat es dann noch entdeckt, wie es funktioniert. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott, wenn ich es zu Ende denke, das war dann auch Heisenberg klar, in der zweiten Lebenshälfte, wenn ich es zu Ende denke, ja, woher kommen Naturgesetze? Wir entdecken die nur, wir machen die nicht. Naturgesetze sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es sind vielmehr Nachschriften, hat mal jemand gesagt. Und ich glaube, das trifft's. Wir können der Natur überhaupt keine Vorschriften machen. Selbst wenn Einstein der Natur ein Naturgesetz befiehlt, es würde exakt gar nichts passieren. Die Natur folgt Gesetzen, die kein Mensch gemacht hat und die es gab, bevor es Menschen gab. Wir als Naturwissenschaftler sind in einer sehr bescheidenen Rolle als Protokollführer. Wir machen keine Naturgesetze, wir sagen der Natur nicht, wie sie sich zu verhalten hat, sondern wir tun ganz gewissenhaft aufschreiben, protokollieren und beschreiben, wie sich die Natur verhält. Wir sind nur Beobachter, wir machen Experimente, um die Beobachtungen kontrolliert zu wiederholen, aber ansonsten schreiben wir das nur auf. Woher die Naturgesetze kommen, das ist eine spannende Frage, aber eine, die wir aus der Physik heraus nicht beantworten können. Kein Naturwissenschaftler kann fragen, woher Naturgesetze kommen, fragen schon, beantworten nicht. Wer sind wir? Wir stehen ja nicht über den Naturgesetzen, wir sind selber Teil der Natur und wir würden irgendwie in Größenwahn verfallen, wenn wir meinen, wir könnten die Herkunft von Naturgesetzen klären oder Gott beweisen. Wenn wir was beweisen, dann müssen wir über dem stehen, was wir beweisen, aber wir stehen drunter. Wir schauen selbst staunend raus, woher das alles kommt. Wir würden uns überheben, wenn wir meinen, Gott zu beweisen oder Gott zu widerlegen. Wir sind die staunenden Beobachter, wir finden die Spuren und ahnen den, der dahinter steht. Wie es ein Karlsruher Kollege gerne formuliert, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Ich denke, das ist die Rolle, die wir haben. Wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Wir sehen Gottes Spuren und wir ahnen, dass hinter allem der große Eine ist, der es gemacht hat und den wir uns nicht einfach greifen können, den wir nicht einfach messen und beweisen können, sondern der über allem steht, was wir messen.
Woher kommen die Naturgesetze? Wer sorgt eigentlich dafür, dass die immer noch funktionieren? Wir gehen abends ruhig zu Bett, in der frohen Gewissheit, morgen früh werden die Naturgesetze noch genauso sein, hoffentlich. Keiner kümmert sich drum, wir vertrauen drauf. Eine spannende Frage, die mich und meine Naturwissenschaftlerkollegen fasziniert und ich glaube in 5 Minuten auch Sie. Die Frage, woher kommen eigentlich die Naturkonstanten? Das sind so 2 Handvoll Zahlen, die im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen sind. Keiner hat sie gemacht, keiner weiß, woher die kommen, aber sie sind einfach da. Da ist die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons, Plancksches Wirkungsquantum, noch einige wenige mehr. Ich möchte nur eine rausgreifen, die Ladung des Elektrons. Jedes Elektron, das wir bis jetzt je gesehen haben, hat eine Ladung gehabt von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampersekunden. Und wir fragen uns, warum haben die überhaupt alle die gleiche Ladung, man nennt es Naturkonstante, und warum hat die eigentlich diese Zahl? Warum 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampersekunden? Wir schauen in die Tiefen des Universums, bekommen Spektren von interstellarer Materie und analysieren die. Und die Elektronen dort draußen in den Tiefen des Universums haben eine Ladung von, ja Sie ahnen es schon, 1,602 mal 10 hoch minus 19 Ampersekunden. Und wir fragen uns, wer hat es denen da draußen eigentlich gesagt? Und warum richten die sich danach? Warum machen die alle das Gleiche und beachten diese Naturkonstante? Haben alle die gleiche Ladung? Ja, sagt jemand, schon spannend. Aber wenn sie eine andere Ladung hätten, dann müsste man halt diese eine Zeile in den physikalischen Formelsammlungen verbessern. Einen anderen Wert reinschreiben, wäre ja nicht so schlimm. Doch es wäre ziemlich schlimm. Es würde gar niemand Formelsammlungen machen, weil es gar keine Menschen gibt. Wir stellen nämlich fest, die Existenz von biologischem Leben, unser eigenes Leben, hängt an einem seidenen Faden, am seidenen Faden dieser Naturgesetze. Würde man an den Naturkonstanten auch nur ein bisschen wackeln, wir wären alle nicht mehr da, biologisches Leben wäre nicht mehr möglich. Die müssen ganz genau die Zahlenwerte haben in einem ganz engen Toleranzbereich, damit es uns überhaupt gibt. Es ist noch schlimmer, wenn nur für eine tausendstel Sekunde einer dieser Zahlenwerte ein bisschen wackeln würde und anschließend wieder in Ordnung wäre. In dieser tausendstel Sekunde, die würde keiner von uns überleben. In dieser tausendstel Sekunde wäre alles biologische Leben auf diesem Planeten ausgelöscht und da hilft auch kein Notarzt mehr. Also ich meine, ganz abgesehen, es gäbe auch keinen Notarzt mehr nach dieser tausendstel Sekunde, aber wenn es ihn auf wundersame Weise gäbe, der könnte auch nichts mehr machen. Wir wären auf molekularer Skala zerfallen und da gibt es nach einer tausendstel Sekunde nichts mehr wiederzubeleben, auch wenn man dann sagt, nach 15 Minuten oder irgendwas tritt der Hirntod ein. Nein, wir wären auf molekularer Skala bereits zerfallen und wir merken schon, diese tausendstel Sekunde, in der Naturkonstanten gewackelt haben, die hat es seit Menschengedenken nicht gegeben. Wäre es zur Zeit unserer Urgroßeltern passiert, dann wären halt die weg gewesen und uns gäbe es nicht mehr. Es passiert mit den Naturkonstanten nichts. Die sind seit Menschengedenken stabil auf den richtigen Wert. Und man fragt sich natürlich, warum haben sie denn eigentlich am Anfang des Universums auf so rätselhafte Weise den richtigen Wert angenommen? Wenn man davon ausgeht, dass das alles durch Zufall gewürfelt wird, muss man an einen erstaunlichen Zufall glauben. Warum sind die eigentlich alle gerade richtig? Woher kommen sie? Und das Rätsel dieser Feinabstimmung der Grundkräfte der Natur und der Naturkonstanten, wie genau muss es denn eigentlich sein, dass es irgendeine Art von biologischem Leben noch geben kann? Und die Antwort ist verblüffend, wahnsinnig genau. Der Physiker Paul Davies hat einen Vergleich gebracht und ist damit eine Rechnung gemacht, einen Vergleich gebracht und ist damit berühmt geworden. So präzise, sagt er, müssen die abgestimmt sein, rechnet er uns vor, wie ein Scharfschütze, der ein 1 cm großes Ziel treffen soll. Ein 1 cm großes Ziel, also ungefähr so ein Centstück. Und Sie fragen natürlich, aus welchem Abstand? Wenn der Scharfschütze 100 Meter oder 1000 Meter weg ist, würde man sagen, naja, wenn er gut ist, trifft er schon. Okay, aus 100 Meter kein Problem. Aus 1000 Meter Entfernung würde er auch noch treffen, das Centstück, hoffen wir mal. Aber wenn ihr jetzt weitergeht, ich stehe da in Frankenthal, der Scharfschütze steht in Hamburg. Und jetzt drückt er ab. Das Geschoss fliegt und fliegt und fliegt von Hamburg bis Frankenthal und tatsächlich, er trifft das Sendstück. So genau müssen die Naturkonstanten abgestimmt sein, dass irgendeine Art von biologischem Leben gibt und der neben mir sagt, naja, vielleicht war es Zufall. Ich gehe da noch ein bisschen weiter weg. Ich gehe jetzt auf den Mond. Also der Scharfschütze steht in Frankenthal, ich stehe auf den Mond und jetzt halte ich dieses Sendstück hin. Die ersten machen sich Sorgen, ob der Scharfschütze denn den Mond trifft. Trifft er. Aber er trifft eben nicht nur den Mond, sondern er trifft auch das Sendstück. Also Daumen unverletzt, Zeigefinger unverletzt. Der ist auf der Erde, ich bin auf dem Mond. Er schießt da mal und wegfliegt das Sendstück. Unverletzt bin ich. Und er hat getroffen. Der neben mir sagt dann, ja, vielleicht doch Zufall. Und er sagt mit erhobenem Zeigefinger, bedenken Sie bitte, es gibt auch seltene Zufälle. Das bedenke ich und gehe dann auf die Sonne. Da ist es ein bisschen warm vielleicht, aber auf jeden Fall weit weg. Der Mond war noch 384.000 Kilometer entfernt. Das ist eine Strecke, die das Licht in einer guten Sekunde macht. Licht macht in einer Sekunde 300.000 Kilometer. In einer guten Sekunde ist es auf dem Mond, 384.000 Kilometer. Aber jetzt bin ich eben nicht auf dem Mond, sondern auf der Sonne. Jetzt braucht allein das Licht schon 8,3 lange Minuten, um von der Sonne bis zur Erde zu kommen. Ich sage bewusst 8,3 lange Minuten, denn das Licht legt in einer einzigen Sekunde, wie schon gesagt, 300.000 Kilometer zurück. Nicht in der Stunde 300.000 Kilometer, wäre auch schon was. Nee, in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Und jetzt läuft das Licht in einer guten Sekunde Erde-Mond und in 8,3 Minuten von der Sonne bis zur Erde. In dieser gigantischen Entfernung stehe ich jetzt, nehme wieder ein Sendstück und warte mal, was passiert. Also der drückt auf der Erde ab und zielt nicht, aber durch einen glücklichen Zufall trifft er auf der Sonne im Ernst das Sendstück. 8,3 Minuten, jede Sekunde 300.000 Kilometer und dann trifft das Sendstück. Der neben mir ist zum ersten Mal ein bisschen stutzig und sagt, vielleicht hat er doch gezielt. Die wirkliche Zahl ist so verrückt, dass man wirklich es sich gar nicht vorstellen kann. Die wirkliche Zahl, so präzise wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, nein, nicht auf der Sonne, nein, nicht irgendwo in der Milchstraße, sondern am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Das heißt, die Entfernung zwischen dem Scharfschützen und dem Ziel ist so groß, dass selbst das Licht, das in jeder Sekunde 300.000 Kilometer läuft, jetzt über 10.000 Millionen Jahre laufen muss. Also da zielt der, wenn sein Geschoss Lichtgeschwindigkeit hätte, darf es natürlich nicht, aber wenn es das hätte, 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann drückt er ab, dann läuft sein Geschoss 10.000 Millionen Jahre mit Lichtgeschwindigkeit in die Tiefen des Universums rein und nach 10.000 Millionen Jahren, jede Sekunde 300.000 Kilometer, trifft es ein Sendstück und die Botschaft ist, würde er ein bisschen gezittert haben und auf diese gigantische Entfernung daneben treffen, neben das Sendstück, dann war die Zielgenauigkeit zu schlecht. Dann gibt es eben kein biologisches Leben. Manche sagen, ja, vielleicht gibt es andere Arten von biologischem Leben dann. Nee, auch nicht. Kann man überprüfen, biologisches Leben, irgendwas, was sich selber reproduziert, komplexe Strukturen aufbaut. Man hat so einen engen Korridor, dass so irgendwas passiert. Und jetzt werden ganz routinierte Atheisten plötzlich ganz wach. Damit hätten sie nicht gerechnet. Was ist da eigentlich los? Ein ganzes Universum so abgestimmt, ja, als ob es extra für uns wäre. Warum? Dieses abgestimmte Universum, dieser unglaubliche Verdacht, der ganz viele beschleicht, irgendwas ist da nicht normal. Ist das Universum im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war, nur mit einem Sinn? Nur damit wir leben können, ein ganzes Universum extra für uns. Unglaublich. Für viele erstmal ein befremdlicher Gedanke. Wir sind es ja gewohnt, immer kleiner zu werden. Am Anfang war noch der Mensch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums und sogar die Sonne hat sich um uns gedreht. Und dann sind wir immer kleiner geworden. Haben wir gemerkt, ach, es ist nicht eine große Erde, um die sich eine kleine Sonne dreht. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Es ist eine kleine Erde, die um eine große Sonne wandert. Die Sonne ist der Mittelpunkt. Und dann haben wir gemerkt, naja, die Sonne ist der Mittelpunkt für uns Erdenbürger. In Wirklichkeit ist die Sonne auch nur ein völlig bedeutungsloses Ereignis, einer von Abermilliarden von Sternen in unserer Milchstraße. Und am Ende haben wir dann noch gelernt, auch unsere Milchstraße ist nur eine von Abermilliarden Galaxien im Universum. Die ganze Milchstraße mit ihren 400 Milliarden Sternen ist praktisch bedeutungslos in den endlosen Weiten des Alls. Und wir sind, ja, ein Staubkorn ist das falsche Bild, viel, viel kleiner. Und da kam dieser bedrückende Satz von Jacques Monod 1965, dem Jahr, als man die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckte, wo Jacques Monod sagt, wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Da ist niemand und wir sind nicht der Mittelpunkt. Wir sind verloren in den endlosen Weiten des Universums und da kräht kein Hahn nach uns. Dann muss der Mensch, sagt der Medizin-Nobelpreisträger Jacques Monod, muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen und er fährt weiter fort. Er, der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Wir müssen erkennen die unbequeme Wahrheit, dass wir so ein kleines Dasein in so einem großen Universum führen und dass da niemand ist, aber auch gar niemand, der uns hört. Wir sind verloren in den endlosen Weiten des Universums und kaum dass 100 Jahre rum sind, sind alle tot, die hier im Raum sind, und haben ihre sinnlose Existenz beendet. Und kaum, dass noch ein bisschen Zeit auf kosmologischer Zeitskala vergeht, ist die ganze Menschheit weg und keiner hat gemerkt, dass es uns je gab. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, sagt Jacques Monod. Schaut euch doch an, wie klein wir sind und wie riesig das Universum. Es mag unbequem sein, aber diese Wahrheit, der müssen wir ins Gesicht schauen. Wir sind verloren in endlosen Weiten und dass keiner, der von uns weiß, und keiner, der sich für uns interessiert. Und wenn denn je jemand über dem Universum ist, der hat sicher nicht gemerkt, dass es uns gibt. Und mitten in das Rein, in diese Erkenntnis der Verlorenheit, der Sinnlosigkeit, kommt plötzlich diese Sache. Jetzt dieses. Es schaut gerade so aus, wir, die wir ganz anonym in einem winzigen Pünktchen waren und so verlassen wähnten, als ob wir dem Universum zwar egal sind, aber nicht dem, der es gemacht hat. Es schaut gerade so aus, als ob der, der die Naturgesetze gemacht hat, das extra so gemacht hat, als ob es für uns wäre. Auf diese gigantische Entfernung von 10.000 Millionen Lichtjahren ein Centstück zu treffen, wo man sagt, das ist doch nicht mehr normal. Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, ohne am Anfang selber an den Anfang zu glauben, der sagt mal, nichts hat seinen Atheismus so erschüttert wie diese Tatsache. Der fährt dann weiter fort, dass offensichtlich, wie er sagt, eine Superintelligenz mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat und dass es im Universum keinen Zufall gibt, der der Rede wert ist. Sir Fred Hoyle hat es gemerkt, alles, da ist ein Plan dahinter, da ist kein Zufall dahinter, da ist ein System dahinter und wir haben es über so lange Zeit nicht gemerkt, dass wir im Mittelpunkt dieses Planes sind, dass das ganze Universum anscheinend auf uns abzielt. Ein ganzes Universum extra für uns, trotzdem ein ungewohnter Gedanke. Wir würden spontan sagen, ach, das hätte es doch nicht gebraucht, so viel für uns. Aber es ist offensichtlich so, dass da ein riesengroßes Universum mit einer Abstimmung sondergleichen ist. Das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache, dieses Zitat von Sir Fred Hoyle. Noch deutlich wird Stephen Hawking. Ich glaube, Stephen Hawking ist den meisten von Ihnen Begriff, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann im Rollstuhl, der diese Theorien vom Universum macht. Und er ist fasziniert von dieser feinen Abstimmung. Nicht nur die Naturkonstanten, von denen ich gerade geredet habe, müssen so absurd genau abgestimmt sein, sondern noch viel mehr. Reicht die Zeit des Vortrags nicht ganz aus, darauf einzugehen. Aber Stephen Hawking geht noch ein bisschen mehr ins Detail und er ist fasziniert. Er sagt, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte mit all dieser Abstimmung. Und er fährt fort, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Sagt nicht irgendwer, sagt Stephen Hawking, der Atheist, der Mann, der so atheistisch begann und den bis heute diese Frage bewegt in seinem letzten Lebensabschnitt, was ist dahinter? Sein neuestes Buch, es gilt wieder als das etwas atheistischere, aber er ringt um diese Frage und schon der Titel des Buches, der große Entwurf, im Englischen noch deutlicher, The Grand Design, und er weiß sehr genau, dass wenn er den Begriff des Designs nimmt, dass er da schon auf den Schöpfer anspielt und sich diese Frage stellt. The Grand Design, das großartige Design, die Frage, wer ist dahinter? Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. So die Konsequenz, die Stephen Hawking zieht. Ich möchte noch jemand anders zitieren. Mit Hawking, Einstein, Planck und Heisenberg hat man vier moderne Physiker. Mal einen aus der klassischen Physik, Isaac Newton, der große Vater der klassischen Physik, nicht nur die Entdeckung des Gravitationsgesetzes, Spektralzerlegung des Lichts, Einführung des Kraftbegriffes, auch unser heutiges physikalisches Denken, ganz wesentlich von Newton geprägt. Und von ihm stammt dieses Zitat, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben, wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben, das war Newtons tiefe Überzeugung. Wenn ich die Naturgesetze anschaue, ich muss mir nicht die Frage stellen, woher sie kommen, aber wenn ich es zu Ende denke, dann öffnet sich der Blick auf den Schöpfer, der viel größer ist, als dass ich den naturwissenschaftlich messen kann. Ich sehe nur die Spuren, ich sehe die Schatten des einen an der Wand, aber ich sehe faszinierende Schatten. Die Frage nach dem Woher drängt sich auf, wenn ich die Ordnung in der Natur sehe. Atome und Moleküle, die Welt des Allerkleinsten, wir wollen da mal reinschauen und dann noch einen Streifzug in die großen Welten tun. Atome und Moleküle, 18 Gramm Wasser, enthalten so viele Moleküle. Das sind 6 mit 23 Nullen, für uns nicht mehr so richtig vorstellbar. Aber wenn ich jetzt einen Schluck Wasser trinke, dann werde ich ungefähr, die Chemiker nennen es ein Mol, werde ich mal versuchen, ungefähr so viele Moleküle zu verschlucken. Ja, ich glaube, das waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm. Also diese Zahl von Molekülen. Ja, wie kann man es die anschaulich machen? Na, wir können es mal probieren. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Das können wir noch überblicken, 384.000 Kilometer. Menschen waren schon dort irgendwie überschaubar, aber weit. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Wir bekleben die Autobahn mit Millimeterpapier, also auf jeden Quadratzentimeter 100 kleine Kästchen. Jetzt legen wir in jedes Quadratmillimeter-Kästchen ein Molekül aus meinem Schluck Wasser rein und wir fragen uns, wie breit muss die Autobahn sein, damit sie diesen Schluck Wasser aufnimmt. Und der Taschenrechner sagt es uns, 1,5 Millionen Kilometer muss sie breit sein. Das ist natürlich dann eine etwas unförmige Autobahn geworden, die ist jetzt viermal so breit wie lang. Also viermal Erde-Mond breit, einmal Erde-Mond lang, mit Millimeterpapier begleistert und auf jedem Quadratmillimeterkästchen liegt jetzt ein Molekül aus meinem Schluck Wasser. Jetzt haben wir die große Zahl im wörtlichen Sinn vor uns ausgebreitet, wir haben den Überblick und wir staunen, wie viele das sind. Noch mehr staunen wir, wie gut die funktionieren. Jedes ein Wunderwerk für sich, in jedem ist natürlich die Elektronenladung, in jedem Elektron richtig implementiertes Planck'sche Wirkungsquantum, die Unschärferelation, die ganze Quantenmechanik, alles funktioniert. Und wenn wir jetzt einen Qualitätssicherungsingenieur beauftragen, dass er mal die ganzen Wassermoleküle überprüft, ist eine Überlebensaufgabe, klar, aber der schaut die mal alle nach, prüft die auf Herz, Nieren und Orbitale, jedes Molekül für sich, nachdem er sie alle durch hat, weiß nicht, wie lange er braucht, nachdem er die alle durch hat, stellt er fest, eigentlich war mein Job überflüssig. Es war unter den vielen H2Os, in jedem Quadratmillimeter Kästchen fand ich eines, sagt er uns dann, es war unter den vielen H2Os kein einziges dabei, das irgendwie schadhaft war. Die haben alle perfekt funktioniert, alle waren wie neu, alle haben alle Kontrollen perfekt überstanden. Und er sagt, das sind echte Wunderwerke im Kleinen. Wie könnt ihr die nur achtlos wegspülen, ohne jedes Mal ehrfürchtig zu staunen, sagt er uns noch. Moleküle und Atome, kleine Welten. Ach ja, es gibt noch eine schöne Sache. meistens nennen wir es Cäsars letzten Atemzug. Wie viele Moleküle waren denn da drin? Als Cäsar ist ja irgendwann ermordet worden, hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und das ist schon eine Weile her. Das heißt, wir können mal überlegen und das ist nicht so völlig falsch vermutlich, Cäsar atmet aus, dieser eine Atemzug hätte sich jetzt angenommen gleichmäßig über die gesamte Erdatmosphäre verteilt. Dann können wir mal fragen, wenn wir jetzt einatmen, egal ob wir jetzt in New York, Sydney, Tokio oder Frankenthal sind, wir atmen einfach einmal ein, nehmen ein bisschen Erdatmosphäre auf. Wie viele Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug haben wir dann in unserer Lunge? Man kann es ausrechnen, es ist mindestens eines. Im statistischen Mittel versteht sich's. Das heißt, jeder hat im Durchschnitt 1 bis 50, je nachdem wie tief der er geatmet hat und Sie atmen, Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug momentan in Ihrer Lunge. Wir erinnern uns, Cäsar hat angeblich in seinem Leben öfters geatmet. Das heißt, wir haben momentan mindestens so viele Moleküle in unserer Lunge, die schon mal in Cäsars Lunge waren, wie Cäsar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Jetzt plötzlich erwacht unser Geschichtsbewusstsein. Neben Cäsar hat es ja noch viele andere Leute, die damals vor langer Zeit gelebt haben, gegeben. Und in unserer Lunge wimmelt es von Molekülen, die schon mal in der Lunge von Kaiser Augustus, Alexander dem Großen und so weiter waren. Völlig neuer Zugang zur Geschichte, den wir entdeckt haben. Und die ersten sagen, oh wie unhygienisch, aber es sind ja nur Moleküle. Die überstehen schon die Jahrtausende und sind frisch und fröhlich wie damals. Ja, man kann mittlerweile sogar Bilder machen. Was Sie hier sehen, ist eine faszinierende Geschichte. Das ist kein Erbsenteller mit besonders schön geordneten Erbsen. Was Sie hier sehen, das sind Atome. Und zwar keine Computeranimation von Atomen, sondern Messungen. Man nehme, Atome sind ja so klein, die kann man mit keinem vernünftigen Mikroskop mehr sehen. Als hat man das Tunnel- und Kraftmikroskop entwickelt, gab dann für Binnig und Rohrer rasch den Nobelpreis für eine simple Idee. Wie damals der Plattenspieler mit einer feinen Spitze feine Rillen abgetastet hat, so tastet hier ein noch feinerer Plattenspieler mit einer noch feineren Spitze einzelne Atome ab. Das Rezept von Binnig und Rohrer, man nehme eine Spitze, die so spitz ist, dass vorne nur noch ein einzelnes Atom drüber ist, dran ist, und dann gehe man mit dieser feinen Spitze über Atome. Und man stellt tatsächlich fest, mit sehr empfindlichen Messgeräten, die Spitze hebt sich, bis sie steigt einen Berg hoch, bis er auf dem Gipfel dieses Berges ist, der Berg Mount Atom. Und vom Gipfel des Atoms geht es wieder runter ins nächste Tal und schon beginnt das nächste Atom. Man tastet es auch wieder ab, Zeile für Zeile in einer winzig kleinen Welt. Man kann sich kaum vorstellen, dass das geht, aber man kann es machen. Mittlerweile ist es eine Routinetechnik, wir bauen uns die Geräte mittlerweile sogar selber, mit denen man das machen kann. Kann mechanisch Atome abtasten, so wie man das Höhenrelief des Schwarzwaldes und des Pfälzerwaldes kennt. So hat man hier auch an jeder Stelle die zugehörige Höhe. Und auftun sich kleine Wunderwelten, die man vorher noch nie gesehen hat, die Welt der Atome. Das ist ein Bleistiftstrich, so wie Sie ihn wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Jedes einzelne Kohlenstoffatom ist sichtbar, jeder Hügel ist ein Kohlenstoffatom. Ein Bleistiftstrich, ganz stark vergrößert und es tut sich eine wunderbare Welt im Kleinen auf. Atom in der Abendsonne. Die Farbe ist natürlich willkürlich gewählt, aber die Hügelchen, jedes Hügelchen ist ein Atom, alle ungefähr gleich. Nur die drei stecken ihr Näschen etwas weiter aus der Oberfläche raus. Die haben wir mit einer ganz feinen Spitze einen elektrischen Puls angelegt und dann klappen wir drei Atome nach oben. Das ist bis heute noch der kleinste bei Raumtemperatur schaltbare Datenspeicher. In technologische Anwendungen hat es noch nicht gebracht. Wenn man den verwenden würde, diese kleine Welt, könnte man auf der Oberfläche einer Telefonkarte, auf der obersten Atomlage einer Telefonkarte 10 Jahre Farbvideo speichern. Winzig kleine Welten und trotzdem nicht das Kleinste. Während ich hier wortreich Ihnen versucht habe zu erklären, wie klein Atome sind, verglichen mit unserer Alltagswelt, möchte ich im nächsten zeigen, wie groß Atome sind, verglichen mit dem Atomkern, der in der Mitte ist. Wir alle wissen, Atome bestehen aus einer Hülle und einem Kern. Der Kern ist ziemlich klein, enthält aber die ganze Masse, fast die ganze Masse. Die Hülle ist ziemlich groß, enthält aber nur die Elektronen, ein paar elektromagnetische Felder. Wenn jemand von Ihnen 75 Kilogramm auf die Waage bringt, liegt es praktisch ausschließlich an den Atomkernen. Den Rest von sich können Sie zum Briefporto versenden, ungefähr 20 Gramm. Und diese Atomkerne wieder sind winzig klein. Wenn wir diese Atomkerne, die fast die ganze Masse haben, vergrößern auf die Größe einer Kastanie, dann hat das Atom als Ganzes, man glaubt es kaum, einen Durchmesser von 2 Kilometern, fast leerer Raum. Das heißt, Materie, so massiv sie auch ausschaut, ein Stück Stein, ein Stück Edelstahl, praktisch leer. In Gedanken machen wir mal eine Reise, wir werden immer kleiner und dann laufen wir im Innern von Edelstahl rum. Fast alles ist fast leer, ein paar Elektronen, die delokalisiert sind, ein paar elektromagnetische Felder. Und dann haben wir unsere liebe Mühe, so eine Kastanie zu finden, einen Eisenatomkern. Und dann, um den nächsten zu finden, bitte 2 Kilometer ganz exakt in diese Richtung, in die richtige Richtung. Nach 2 Kilometern finden wir endlich die nächste Kastanie im praktisch leeren Raum. Jetzt fragen wir so einen Atomkern, Herr Atomkern, warum sind Sie eigentlich hier? Ja, sagt er, da in 2 Kilometern ist einer, da oben, da unten, da vorne, da hinten, in 2 Kilometern sind die anderen und hier bin ich. Ich muss hier sitzen. Ja, aber warum? Da ist doch fast nichts da. Dann schiebt man ihn im praktisch leeren Raum vor uns her, der federt sofort wieder zurück. Und wir merken ja offensichtlich. Und dann fragen wir ihn, ja, sagt er, das ist eine komplizierte Sache. Natürlich ist fast alles fast leer, aber durch die Gesetze der Quantenmechanik kommt es dazu, dass wir Atomkerne im praktisch leeren Raum, das sind bloß ein paar Elektronen, ein paar elektromagnetische Felder plus die Gesetze der Quantenmechanik, dass wir alle am richtigen Ort sitzen. Und dann sagt er uns noch, ja, die Quantenmechanik ist eine faszinierende Sache. Der Planck, der sie entdeckt hat, dem erschien diese wirre Theorie so merkwürdig, dass er sie gewünscht hat, dass die möglichst bald durch was Plausibleres ersetzt wurde. Aber Planck musste dann feststellen, die Theorie wurde nicht durch was Plausibleres ersetzt, sondern er hat den Nobelpreis bekommen. Man hat festgestellt, diese kleine Welt funktioniert nach Gesetzen, die für uns sowas von unplausibel ist, wir hätten es nicht erfunden, aber alle richten sich danach in dieser kleinen Welt. Nur deshalb stürzt die Materie nicht in sich zusammen. Sonst würden die Elektronen in die Kerne stürzen, das Ganze würde zusammenstürzen und die Menschheit hätte in einem Fingerhut Platz. Biologisches Leben oder chemische Reaktionen wären natürlich nicht mehr möglich. Alles ist genau so, wie wir es brauchen und wir staunen über diese kleine Welt. Geht es denn eigentlich noch kleiner? Aber ja, während wir hier sitzen, werden wir durchsiebt und durchlöchert durch Teilchen, die aus dem All kommen, großenteils von der Sonne. Die gehen einfach, die heißen Neutrinos, jemand hat es mal geheimnisvolle Geisterteilchen genannt. Die sind schon ein bisschen ungewöhnlich. Die kommen da, bohren sich durch unsere Schädeldecke und das Gehirn, durch die Wirbelsäule, den Magen und die Fußsohle und dann gehen sie einfach in den Betonfußboden, als ob er nicht da wäre. Und durch den Erdmantel und das Erdinnere, also die gehen tatsächlich in Frankenthal in die Erde rein, gehen durch den Erdmittelpunkt durch und auf der anderen Seite wieder raus, als ob die Erde nicht da wäre. So klein unter Anführungsstrichen sind die, man spricht von Wirkungsquerschnitt und auf dem Weg durch die Erde, also hier rein, durch den Erdmittelpunkt durch, drüben wieder raus, gehen von 10 Milliarden Neutrinos gerade mal eines verloren. Lange hat man fröhlich gelebt, ohne diese Neutrinos zu kennen. Im Nachhinein weiß man, wir brauchen die auch nicht für unser menschliches Leben. Aber wir brauchen sie, um im Universum die Elemente herzustellen, aus denen wir aufgebaut sind. Die ganzen Elemente sind ja durch Kernfusionsreaktionen zusammengebaut worden und da spielen die eine wichtige Rolle. Also auch diese unscheinbaren Teilchen, wir brauchen sie. Ja, an dieser kleinen Stelle, wo wir ganz klein geworden sind, wollen wir mal wenden und Richtung größer gehen. Auch wieder beginnend da, wo wir damit vertraut sind. Streifzug bis an die Grenzen des Universums beginnen mit unserer Erde. Dieser blaue Planet, hier mit seinem Mond zu sehen, schon da sind interessante Zahlen. Wir bewegen uns momentan mit 107.000 Kilometer pro Stunde weitgehend unfallfrei auf unserer Umlaufbahn um die Sonne. Sitzen da auf einem Raumschiff namens Erde, rasen mit 107.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Unfallfrei, weil da ein Staubsaugersystem installiert ist. Und so reisen wir da fröhlich und merken gar nicht, dass wir reisen. Mit uns andere Planeten, der Mars, etwa 10% der Erdmasse, der Merkur mit seiner zernarbten Oberfläche und der Jupiter, der uns sehr hilft. Der Jupiter hat mehr Masse als alle anderen Planeten zusammen. Er ist so groß, dass die Erdkugel 1000 Mal in den Jupiter reinpassen würde. und er saugt wohl eine Menge von Gesteinsbrocken, die der Erde bei unserer rasenden Reise gefährlich werden könnten, auf sich, sodass wir ziemlich unfallarm uns auf unserer Bahn bewegen. Nicht unfallfrei, aber doch die Unfallgefahr ist weit reduziert durch diesen großen Planeten, durch den Jupiter, unseren Staubsauger, der das abbekommt, was uns treffen könnte. Die Sonne selber, 8,3 Lichtminuten weg und ziemlich groß. Während 1000 Erdkugeln in den Jupiter passen, passen nochmal 1000 Jupiters in die Sonne. Das heißt, in der Sonne hätte 1 Million Erdkugeln Platz. Schon ziemlich viel. 8,3 Lichtminuten weg von uns, das wissen wir ja, hat man vorhin gesagt, jede Sekunde läuft das Licht 300.000 Kilometer. 8,3 Minuten braucht es, bis das Licht von der Sonne zu uns kommt. Will heißen, wenn die Sonne vor 5 Minuten explodiert sein sollte, wir würden momentan exakt 0 davon mitbekommen. Sonne ist explodiert vor 5 Minuten. Wir würden noch weitere 3,3 Minuten im Vortrag lauschen, ohne irgendwas zu merken. Dann merkt man natürlich sehr viel. Aber vorher nichts. Das schnellste verfügbare Signal läuft 8,3 Minuten, bis es bei uns ist, über diese gigantischen Entfernungen. Sonne im tiefen Ultraviolett, so wie wir sie noch nie gesehen haben. Alles sichtbare Licht ist ausgeblendet und im tiefen Ultraviolett sehen wir das, was uns sonst entgeht. Die Sonne ist ein sehr aktiver Kernfusionsreaktor mit Sonnenflecken, riesigen Eruptionen. Man muss bedenken, diese Kugel ist, wie gesagt, so groß, dass 1 Million Erdkugeln reinpassen würden. Auch die Wärme, die momentan im Innern der Sonne erzeugt wird, ist wie ein riesiger Kachelofen. Im Kachelofen innen schürt man Feuer, dann dauert es eine Weile, bis die Wärme außen spürbar ist, bei der Sonne auch. Innen brennt das Sonnenfeuer, eine Kernfusionsreaktion, und bis die Wärme, die heute innen erzeugt wird, auf der Sonnenoberfläche angelangt ist, 1 Million Jahre. Also wenn wir dann in 1 Million Jahre uns in die Sonne setzen würden, ganz viel Ginseng essen, in 1 Million Jahre uns in die Sonne setzen würden, würden wir denken, ach, damals bei dem Vortrag ist die Wärme erzeugt worden und jetzt ist sie endlich an der Oberfläche angelangt. Noch ist die Sonne nur eine von vielen Sternen. Das ist jetzt eine Fotomontage aus gemessenen Bildern der Milchstraße, die dann zusammengesetzt sind. Natürlich können wir es nicht, unsere Milchstraße von außen sehen. So würde sie von außen sehen. Die Milchstraße, diese Sternenansammlung, zu der auch unsere Sonne gehört, unsere Heimat. Unsere Heimatgalaxie will heißen, das sind 400 Millionen Sterne. Die Sonne ist nur einer davon. 400 Millionen Sterne ist gerade mal eine Tausendstel Milchstraße. 400.000 Millionen Sterne, also 400 Milliarden Sterne, das ist unsere Milchstraße und die Sonne ein winzig kleines verlorenes Pünktchen und trotzdem für uns so wichtig. Die Entfernungen werden jetzt riesig. Hier geht es nicht um 8,3 Lichtminuten. Wenn Licht in die Milchstraße reingeht und die Milchstraße durchqueren will, Milchstraße ist ja größtenteils leerer Raum, es ist für Licht durchaus eine Möglichkeit, auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder rauszugehen. Wenn das Licht das tut, es geht in die Milchstraße rein, läuft 100.000 Jahre vor sich hin, nach 100.000 Jahren erst kommt das Licht auf der anderen Seite wieder raus. Jede Sekunde 300.000 Kilometer, aber eben jetzt 100.000 Jahre lang. Kann man schon gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber wir lernen dann noch, dass auch unsere Milchstraße ein vernachlässigbares, bedeutungsloses Pünktchen in einem gigantischen Universum ist. Und das ist, die Zahl ist leicht zu merken, es gibt weit über 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und dann gibt es nochmal weit über 100 Milliarden Galaxien und unsere Milchstraße ist nur eine davon. Das heißt, die Zahl der Sterne ist mindestens 100 Milliarden Sterne pro Galaxie mal 100 Milliarden, mindestens 100 Milliarden Galaxien im Universum, die Zahl der Sterne eine 1 mit 22 Nullen. Das ist unser Universum. Ob es was draußen noch gibt, wir können aus unserem Universum nicht rausgucken. Aber was innen drin ist, ist schon faszinierend. Wunderschöne Bilder. Wenn wir mit unseren Teleskopen ins Universum schauen, kometischer Nebel CG4, Galaxien, wo wir hinschauen. Im Hintergrund dieser kosmischen Bilder immer, wie wenn es schneit. Aber diese vielen Pünktchen sind keine Schneeflocken, sind auch überwiegend keine Sterne. Sind meistens auch Galaxien. Je weiter weg, desto mehr verschmelzen sie zu einem winzigen Pünktchen, sind aber genauso groß meistens, nur eben weiter weg. Die Galaxie ist noch ein bisschen näher, die sehen wir groß, manche Flecken sind größer und dann verschwinden sie zu winzigen Pünktchen in der Ferne und haben doch wieder ihre eigenen 100 Milliarden Sterne. Woher haben wir diese schönen Bilder? Ganz viele und alle, die ich heute im Vortrag zeige, sind von dem Hubble-Teleskop, einem 13 Meter großen Stück Technik, das unsere Erde umkreist und diese wunderschönen Bilder zu uns runterfunkt, die es mit empfindlicher Messtechnik aufnimmt. Sombrero-Galaxie, eine Designerleuchte im ganz Großen. Name ist Programm, wie so ein Sombrero, der Ring und in der Mitte dieses neblige Leuchten, aber diese Designerleuchte im Innern ist sie nur scheinbar transparent. Dieses Licht wird gemacht von Milliarden sehr alter Sonnen, die insgesamt dieses schöne Designerlicht geben. 50 Milliarden Galaxien können wir uns anschauen, wenn wir wollten, tun wir nicht, denn wir haben nicht die Zeit. Aber unsere Teleskope können es tun, also die Messtechnik hätten wir, wir müssten nur hingehen, wir haben 50 Milliarden Galaxien zur Auswahl, über jede können wir mal eine Doktorarbeit machen, aber uns fehlen die 50 Milliarden Wissenschaftler, die ihre 50 Milliarden Doktorarbeiten machen, weil wir ja noch nicht mal 50 Milliarden Menschen haben. Wir merken, was da an Überfluss da ist. Wunder laufen ab, faszinierende Dinge laufen ab vor den Augen unserer Teleskope und keiner schaut hin. Es ist einfach zu viel für uns, um dahin zu schauen. Einige tausend Galaxien haben wir näher untersucht. Zu mehr sind wir noch nicht gekommen. Wir sind einfach zu wenige, um uns das alles anzuschauen. Und noch weniger schauen wir uns heute an. Das ist eine Spiralgalaxie, die so ähnlich ausschaut wie unsere Milchstraße, wenn wir von außen drauf schauen würden. Und in einem der Spiralarme befindet sich unter 400 Milliarden Sternen einer, der Sonne heißt und den wir für sehr wichtig halten. Spiralgalaxie von der Seite gesehen und im Hintergrund wieder diese vielen Sterne und Galaxien, diese vielen kleinen Pünktchen, Pferdekopfnebel, Bilder von ästhetischer Schönheit. Aber es ist eben nicht Science Fiction, es ist Science, es ist nicht, wie stellt sich der Künstler das Universum vor, so wie Dinosaurier, das Skelett hat man, den Saurier malt man. Nee, hier haben wir tatsächlich faszinierende Welten im Großen von ästhetischer Schönheit. Während wir hier sitzen, werden neue Sterne geboren und wir schauen zu natürlich zeitversetzt. Das Licht muss von dort nach hier laufen. Und wenn es es getan hat, sehen wir zeitversetzt das, was in den Entfernungen abläuft. So wie wir in der Sonne, alles was auf der Sonnenoberfläche passiert, 8,3 Minuten verzögert sehen, so sehen wir manche Sachen, die im Universum sind, um 1 Million Jahre verzögert oder länger. Starburst Galaxy, Galaxie mit Millionen junger Sterne, die hier geboren werden und die ihre Geburtswolke, Wolken aus Gas und Staub, in denen die Sterne sich bilden, durch Gravitation angezogen, stürzt Materie ineinander, bis ein neuer Stern zündet. Und die jungen Sterne beleuchten ihre Geburtswolke von innen. Die kleinen Pünktchen, die man nur, wenn sie ganz vorne sitzen, sieht, also diese ganz kleinen Pünktchen, jedes davon enthält bis zu 1 Million Sterne. Vielleicht eines der faszinierendsten Bilder, die Hubble je zur Erde gefunkt hat. Riesige Säulen aus Gas und Staub und auch hier wieder beleuchtet und hinterleuchtet von jungen Sternen, die in diesen Wolken geboren worden sind und die ihre eigenen Geburtswolken von innen beleuchten. Es schaut schon dramatisch aus, wenn man da nochmal reinzoomt in diese Kunstwerke im ganz, ganz Großen. Über 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, über 100 Milliarden Galaxien im Universum, diese 1 mit 22 Nullen. Wie können wir uns diese große Zahl von Sternen veranschaulichen? Ja, wir können mal einen Computer bemühen. Computer können ja mühelos in einer Sekunde von 1 bis 2, in einer Tausendstel Sekunde von 1 bis 2 Millionen hochzählen. Jetzt können wir mal einen Computer Sterne zählen lassen. Also der Computer würde in jeder Tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne zählen. Jetzt sollen die Sterne im Universum mal zählen. Wir schauen mal, wie lange er braucht. Noch werden Wetten angenommen. Ja, 158 Jahre. Die Garantie des Rechners ist längst vorbei und er zählt immer noch. 158 Jahre, jede Tausendstelsekunde 2 Millionen Sterne und er ist immer noch nicht fertig. 158.000 Jahre ist die minimale Zeit, die er braucht, nach vorsichtigen Schätzungen. 158.000 Jahre, jede Tausendstelsekunde 2 Millionen Sterne, vielleicht auch noch ein Faktor 2 bis 10 mehr, aber mindestens so lange wird er brauchen. Ich denke, ich habe es mehr verunanschaulicht als veranschaulicht. Wir alle sind etwas verwirrt über diese großen Zahlen, aber merken doch, wie klein wir sind in einem riesigen Universum. Nochmal unsere Nachbargalaxie, der Andromeda-Nebel, das größte Objekt, das man mit bloßem Auge sehen kann. Da bahnt sich Ungemach an. Momentan rasen wir ungebremst ineinander im freien Fall, der Andromeda und die Milchstraße, und es wird irgendwann eine große Kollision geben. Keine Sorge, wir können noch etliche Male schlafen gehen. Es sind noch 2 bis 3 Milliarden Jahre hin, bis das passiert. Wir werden es nicht mehr erleben, die Sonne schon. Während wir das alles anschauen, entdecken wir plötzlich in der Physik, dass uns noch was fehlt. Allein unsere Milchstraße würde durch ihre Fliehkräfte bei der Rotation auseinanderfliegen, wenn da nicht irgendwas Rätselhaftes wäre, was sie zusammenhält. Keiner weiß, was es ist, man nennt es dunkle Materie. Und das ist eins der großen Rätsel der modernen Physik. Was ist da noch dahinter? Alles, worüber der Vortrag ist, ist noch nicht 100% der Wirklichkeit, sondern da fehlt uns noch was. Für das uns sichtbare Universum, alles, was wir geredet haben, vom Neutrino bis zum Stern, alles, worüber wir geredet haben, sind nur so und so viel Prozent der gesamten Masse. Der Rest sind sogenannte dunkle Materie und dunkle Energie. Dunkel im erkenntnismäßigen Sinne, keiner weiß, was es ist. Jetzt fragen Sie sich natürlich, ja, wie viel Prozent? Die Zahl ist ungefähr 4 bis 5. Weiß man mittlerweile. 4 bis 5%, nicht, dass wir uns falsch verstehen, nicht die 4 bis 5% fehlen uns noch auf die 100, sondern es ist umgekehrt. Alles, worüber wir reden, sind die 4 bis 5% und der Rest fehlt uns noch auf die 100. Den Rest haben wir überhaupt noch nicht entdeckt, haben keine Ahnung, was es ist. Wir wissen sehr viel über die 4%, hat mal ein Physiker gesagt, der in Karlsruhe einen Vortrag darüber gehalten hat. Über die 96% wissen wir fast nichts. Es bleibt viel Spannendes zu entdecken, aber ich denke, Sie merken schon, die 4% sind auch schon eine spannende Welt, über die wir staunen dürfen. Das, was wir hier sehen, ist nochmal ein letzter Blick, den wir ins Universum tun wollen. Der tiefste Blick, den die Menschheit je ins Universum getan hat. Diese Galaxien, die Sie hier sehen, sind jetzt tatsächlich 10.000 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht, das von dort kommt, braucht erstmal 10.000 Millionen Jahre, bis es uns erreicht. Das Licht, das heute ausgesandt wird, läuft 10.000 Millionen Jahre durchs Universum, jede Sekunde 300.000 Kilometer, und dann wird es bei uns sein. Die Sonne wird dann nicht mehr existieren, die hat ausgebrannt bis dahin, ist ausgebrannt bis dahin. Und jetzt sehen wir in diesen Riesenentfernungen, das war die Entfernung, die ich vorhin gesagt habe, wo das Sendstück getroffen werden musste. Und jetzt tun wir zum ersten Mal einen Blick in diese gigantischen Entfernungen und staunen. Staunen auch, dass da draußen eigentlich nichts Besonderes ist. Galaxien wie bei uns, Naturgesetze genau wie bei uns. Selbst auf diesen riesigen Entfernungen funktioniert alles völlig einwandfrei. Die Größe des Universums und die Frage nach seinem Schöpfer, ich denke, wir alle merken es. Wir können nicht einfach sagen, Mann, beweise mir Gott. Wie wollen wir Gott messen? Wie wollen wir Gott mit unseren Messgeräten in den Griff bekommen? Er ist viel mehr als das, was wir in der Naturwissenschaft messen und erfassen können. Wir erfassen nur das Vordergründige, wir erfassen nur die Naturgesetze und wir ahnen doch das eine. Es ist wie mit einem Bild und einem Maler. Wenn ich ein Bild sehe, dann ist das Bild nicht der Maler. Der Maler ist viel mehr als das Bild. Aber das Bild weist auf den Maler hin. Und wenn jemand sagt, Bild und Maler, ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht ein Gegensatz? Dann würde ich sagen, nee, es gehört total zusammen. Der Maler ist viel mehr als das Bild. Aber Bild und Maler gehören zusammen. Ohne Maler gibt es kein Bild. Das Bild weist auf den Maler hin. Vielleicht ist es auch ein Vergleich zwischen Naturgesetzen und Schöpfung und dem Schöpfer, der dahinter steht. Wir schauen staunend raus, in diese riesen Entfernungen. Und wir lesen diesen einen Vers, der in der Bibel steht, vielleicht nochmal mit ganz neuen Augen, wenn wir da lesen über Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Dieses demütige Staunen des kleinen Geschöpfes vor dem großen Schöpfer. Dieses große Staunen über den Gott, wo ich nicht einfach sagen kann, ich greife mir Gott, der im Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den ich nicht einfach mir nehmen kann, greifen kann, über den ich nur staunen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Und ich denke, wir merken schon, da stellt sich schon die Frage, wenn das so ist, wenn man sagt, Religion ist der Weg des Menschen zu Gott, ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich, kleiner Mensch, der nicht mal aus seiner Milchstraße rausgehen kann, denn Gott erreichen? Wie sollen wir Gott finden? Ist es nicht wie dieser Bericht von dem Turmbau zu Babel, dieser symbolträchtigen Geschichte, wo Menschen kleine Steinchen aufeinander türmen für einen Turm, der bis in den Himmel, vielleicht bis zu Gott reichen kann? Und sie merken dann, das greift viel zu kurz. Ich möchte mal einen ganz unvollkommenen Vergleich bringen, aber trotzdem. Was wäre, wenn wir heute unser Signal zu Gott, unseren Hilferuf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All senden würden? In 100 Jahren wäre auch der Jüngste hier im Raum nicht mehr am Leben. Aber das Signal, das wir heute ausgesandt haben, mit Lichtgeschwindigkeit, das ist in 100 Jahren in unserer kleinen Milchstraße noch fast exakt an der Stelle, wo wir es ausgesandt haben. In 100 Jahren kommt das Licht gerade mal ein Tausendstel Milchstraße weit. Das heißt, wir merken, wir können uns in unserem Leben eigentlich praktisch gar nichts bewegen. Ein Signal, das wir heute aussenden, ist in 100 Jahren ein Tausendstel Milchstraße weit. Wie wollen wir Gott greifen, finden? Der Vergleich hinkt, greift zu kurz, aber trotzdem. Der Mensch einsam im Universum auf seiner Suche nach Gott, wir kommen doch wieder zu dem Bild von Jacques Monod. Wir auf unserer ganz kleinen Insel ahnen vielleicht den einen, der alles geschaffen hat, aber ihn ergreifen können wir nicht. Wir sind am Rande unserer Möglichkeit. Unser schlauestes Nachdenken, unser tiefstes Forschen kann uns nicht Gott selber bringen. Wir sehen, wie es mein Kollege sagt, alle die Schatten des einen an der Wand. Gott ergreifen aus eigener Kraft kann ich nicht. Ich denke, wir merken plötzlich, was das bedeutet. Wir kleinen Geschöpfe, die nie hinter die Wand schauen können, die nie über die Schatten hinaus den Schöpfer selber erfassen können. Und plötzlich geht Gott den umgekehrten Schritt. Nicht wir müssen Gott ergreifen und finden, sondern Gott findet uns. Diese unglaubliche Botschaft der Bibel, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Das, was wir nie geschafft hätten, Gott zu ergreifen, der viel zu groß für uns ist, der all unser Denken übersteigt. Gott findet uns, Gott wird in Jesus Christus Mensch. Und der Unvorstellbare, der in einem Licht wohnt, wo niemand hinkommt, wird plötzlich vorstellbar. Der Unbegreifbare wird begreifbar, wird ansprechbar. Gott baut selber die Brücke. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Ich finde es interessant, was Albert Einstein dazu sagt. Er hat ja ganz unterschiedliche Gedanken zu Gott gehabt im Lauf seines Lebens. Aber er hat interessanterweise sein ganzes Leben lang die Bibel gelesen, Altes und Neues Testament, von jungen Jahren offensichtlich bis ans Lebensende. Und er sagt mal an einer Stelle, Einstein sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und Einstein fährt fort. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr, sagt Einstein, in der Person Jesu Christi, hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, wir merken, so wie Einstein viele wichtige Dinge auf den Punkt gebracht, richtig erfasst hat, so hat er eigentlich die Kernbotschaft der Bibel in zwei Sätzen gesagt. Das ist die Person Jesu Christi, in ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Der Gott, den wir nie erfassen können, wird erfassbar. Der unbegreifbare Gott wird begreifbar, wird ansprechbar. Er baut die Brücke. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Gott baut die Brücke des Kommens auf unsere kleine Erde, auf diesen winzigen Planeten im riesigen Universum, wenn man sich das deutlich macht. Wir sind fasziniert und doch passt zusammen. Ein Schöpfer, der das ganze Universum so hinzirkelt und so genau baut, dass es genau für unser Leben passt. Und ein Gott, der in dem riesen Universum diesen kleinen Planeten aufsucht, wo wir leben, dessen Herz für uns schlägt. Wir sind verloren in den Weiten des Universums. In das Universum des Eiskaltes, dem Universum sind wir egal, aber nicht dem Schöpfer. Wir sind verloren in den Weiten des Universums und doch geborgen und getragen in Gottes Hand. James Irwin, der Astronaut, hier ist auf dem Mond, von ihm stammt dieser bekannte Satz: Der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich denke, wir alle spüren, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, das ist von akademischem Interesse, wir alle interessieren uns dafür oder auch nicht, aber letzten Endes ist es für unser Leben belanglos. Ob die auf dem Mond waren oder nicht, ich denke, es ist kein einziger hier im Raum, für dessen Leben es irgendeine Bedeutung hat, dass die auf dem Mond waren oder ob sie nicht auf dem Mond waren. Dass Gott selber in Jesus Christus auf die Erde kam, dass er die Brücke gebaut hat, das ist für uns alle das zentrale Ereignis. Das macht diesen riesigen Unterschied zwischen der bedrückenden Sinnlosigkeit von Jacques Monod, der uns sagt, wir müssen es zur Kenntnis nehmen, es gibt eine letzte Leere, es gibt eine letzte Sinnlosigkeit und wenn ich am Ende meines Lebens runterfall, dann falle ich ins Bodenlose und ins Nirgendwo und da ist keiner, der mich aufhängt. Und jetzt im Leben ist auch keiner, der mich trägt. Dem Universum ist es sowas von egal. Und der ganz anderen Botschaft, ja, dem Universum ist es egal, aber es gibt mehr als das Universum, es gibt den Schöpfer. Und dem Schöpfer sind wir überhaupt nicht egal. Der Schöpfer ruft uns mit Namen. Der Schöpfer interessiert sich für die Details unseres Lebens. Jesus kommt selber auf unseren Planeten, er baut die Brücke. Und wir können unser ganz, ganz kleines Leben in Gottes große Hand legen. Für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, es stimmt, was man vorhin gelesen hat. Wer die Naturgesetze erforscht hat, Freude dran. Das ist schon eine spannende Sache. Aber es ist nicht was, was mein Leben trägt. Irgendwann werde ich auch die Physik wieder zurücklassen. Irgendwann werden wir alles zurücklassen. Aber das eine wird uns bleiben. Wenn ich mein kleines Leben in Gottes Hand gelegt habe, er wird mich tragen. Für mich ist es das Wichtigste, dieses eine zu wissen. Mein Leben steht in Gottes Hand. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keiner kann in die Zukunft blicken. Müssen wir auch nicht. Aber wir wissen doch das eine. Die Brücke ist gebaut. Und ich habe mein Leben in die Hand von Jesus gelegt. Und er geht durch Höhen und Tiefen. Er geht in allem, was kommt, mit mir. Und er wird mich tragen. Da, wo meine Kräfte stark sind und da, wo meine Kräfte schwach sind. Ich bin in Gottes Hand getragen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz aus der Bibel, den ich ganz bewusst vor dieses Bild mit den Galaxien in der riesigen Entfernung getan habe. Ja, tatsächlich, der Gott, der das Universum so fein abgestimmt hat, als ob es extra für uns ist, der sieht meine kleine Existenz und ich darf wissen, in diesen endlosen Weiden bin ich nicht verloren. Der Satz ist übrigens gesprochen von einer Frau, die in tiefer Verzweiflung, in einer ganz verfahrenen familiären Situation in die Wüste gerannt ist. Ohne Ziel, ohne Plan, verzweifelt. Und dann ist das passiert, mit dem sie nie gerechnet hat. Sie hat gar nicht Gott gesucht, aber Gott hat sie gefunden. Gott ist ihr in der Wüste begegnet. Und die Frau ist wieder zurück zu ihrer Familie. Es ging holprig weiter, die Situation blieb verfahren und schwierig. Aber für die Frau hat sich das Leben geändert. Die Frau durfte wissen, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie ist mit Gott wieder in ihre Familie gegangen. Unser Vater im Himmel, ich darf wirklich zu Gott Vater sagen, zu dem, den wir uns gar nicht vorstellen können, der wird vorstellbar in Jesus Christus. Ein ganz großes Geschenk. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein Satz, für den ich ganz dankbar bin, das zu wissen, für mich, aber auch für jemand anders, dem ich von Gott erzähle. Da ist eine offene Tür und das sind keine Randbedingungen. Du musst zuerst, ich darf kommen, wie ich bin. Und bei Jesus ist eine offene Tür. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Eine persönliche Einladung. Ich kann sie wegwerfen, dann habe ich nichts davon. Habe vielleicht das Wichtigste in meinem Leben verpasst. Oder ich kann es wie mit dem Handy machen. Ich lasse mich drauf ein. Ich gehe auf Empfang und stelle fest, da ist eine Standleitung zu Gott. Ich habe eine Flatrate. Ich muss nicht ständig beten, aber ich weiß, das Telefon ist eingeschaltet und die Verbindung steht. Egal, ob ich in der Schule bin oder in der Arbeit, im Urlaub oder wo auch immer, die Verbindung zu Gott steht und er hört mich. Ich kann jederzeit sprechen. Da ist eine Standleitung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus sagt dann nochmal, wer bittet, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und er wiederholt es, denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie oft tun wir in so kleinen Dingen in unserem Leben ganz vergessen. Da ist eine Standleitung. Und ich kann sofort, wenn irgendwas Kleines ist, was mich bewegt, nach ganz oben die Leitung benutzen. Und Gott ist da und er interessiert sich für mich. Er hört's und er begleitet liebevoll mein Leben. Er vergibt Schuld. Ich darf die Verbindung zu ihm aufnehmen. Wir haben heute einen weiten Bogen geschlagen von dem Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen, von dieser unglaublichen Feinabstimmung der Naturgesetze, von den kleinen Atomen und großen Galaxien und der Frage, woher das kommt. Wir haben dann doch gemerkt, es ist eine Grenze der menschlichen Erkenntnis, wir sehen die Schatten des einen an der Wand. Und wenn Gott nicht die Wand durchbrochen hätte, wir würden immer noch rätseln. Und wir brauchen beides, das Staunen über die Natur, aber doch auch die Verbindung, die wir im Glauben haben dürfen. Ich denke, wir merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Und mit diesem Zitat von Planck möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.